Kanal mit Gundula Gause und Klaus Kleber.
Guten Abend. Gestern war noch die Frage, wie Europa und Deutschland die neue Corona-Variante draußen halten könnte. Heute Abend ist sie drin. Einige wenige Fälle erst. Das ist aber keine Beruhigung. Die ganze Pandemie ging hierzulande ja mit einer Handvoll Infektionen los. Bei einem bayerisch-internationalen Autozulieferer vor fast 2 Jahren. Und jetzt wird unter Hochdruck untersucht, was diese Omikron-Variante noch gefährlicher machen könnte als Delta. Die Verantwortlichen in Regierungen und Instituten haben erstmal nicht mehr anzubieten als vorher. Nur noch dringender. Masken, Abstand, Kontaktbeschränkungen, Impfung. Nur mehr denn je. Ines Trams berichtet.
Flughafen Johannesburg. Schlange stehen, Unsicherheit, wie nur geht's weiter. Schuld ist Omikron, die neue, wohl aggressivere Coronavirus-Variante, die in Südafrika entdeckt wurde. Viele Flüge nach Europa gestrichen. Die Reisenden erwartet in Deutschland 14 Tage Quarantäne.
Wir haben morgens davon erfahren, dass es eine Virusvariante gibt. Mittags haben wir dann versucht umzubuchen mit Air France und abends wurden alle Flüge gecancelt. Kurzfristig.
Wir wollen nach Belgien mit Stopp in Frankfurt. Aber wir wissen nicht, ob wir es nach Belgien schaffen. Gemessen an den Virusvarianten Beta und Delta ist Omikron offenbar viel ansteckender. Binnen weniger Tage ist der Anteil von Omikron an den Infektionen in Südafrika auf mehr als 90% gestiegen. Offen, inwiefern die Impfstoffe schützen.
Bei dieser Variante Omikron können wir das abschließend nicht sagen. Es gibt noch keine Laborexperimente, die laufen weltweit auf Hochtouren. Also die Booster bleiben wichtig, gerade auch bei den Varianten, die bieten einen Schutz.
Nun ist die Omikron-Variante in Deutschland gelandet mit 2 Südafrika-Rückkehrern, die am Mittwoch über München eingereist sind.
Es wurden dann bei anderen, die weiterhin hier bei uns bleiben, Quarantäneanordnungen ausgesprochen. Es wurden die Gesundheitsämter mit einbezogen, es wurden die Daten erhoben, sodass wir aus unserer Sicht alles getan haben, was rechtlich möglich war.
Derweil brummt der Weihnachtsmarkt und das Weihnachtsgeschäft da, wo es noch erlaubt ist, wie hier in Berlin. Doch wie lange noch? Rufe nach Kontaktbeschränkungen, ja einem Lockdown, werden heute lauter.
Dieser neue Virustyp Omikron macht uns sehr, sehr große Sorge. Und da müssen wir in die Lage versetzt werden, sehr kurzfristig zu handeln. Sollte sich herausstellen, dass Omikron wirklich sich radikal schnell verteilt, dann brauchen wir dringend eine Grundlage dafür, um harte Maßnahmen zu treffen, an denen wir dann nicht mehr vorbeikommen.
Eine deutliche Anklage gegen eine unentschlossene Politik auch von der Leopoldina. Die Gelehrtengesellschaft fordert, sofort Kontakte zu beschränken, auch die von Geimpften und Genesenen.
Die Versuche, jetzt die vierte Welle zu brechen, haben nicht funktioniert. Und eigentlich fordern wir massive Kontaktbeschränkungen. Also wenn man ehrlich ist, einen Lockdown für etwa 3 Wochen, den man massiv nutzen sollte zum Boostern. Die regionalen Unterschiede sind natürlich sehr groß. Das ist eine politische Entscheidung, aber sinnvoll wäre eigentlich flächendeckend.
Die Wissenschaftler kritisieren scharf, dass flächendeckende Schließungen mit der neuen Ampelkoalition nicht mehr möglich sein sollen. Der künftige Kanzler unter Druck hält sich heute alles offen.
Wir werden alle weiteren Schritte tun, die sich noch als richtig erweisen. Es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann.
Derweil werden weiterhin Patienten verlegt von den Hotspots im Süden und Osten des Landes, um dort die Intensivstationen zu entlasten. Ein sicheres Zeichen dafür, der Handlungsbedarf ist groß.
Die Zahlen sind deutlich, der Trend ungebrochen. Das RKI meldet heute 67.125 Neuinfektionen. Das sind gut 3.200 mehr als vergangenen Samstag. Innerhalb von 24 Stunden sind 303 Todesfälle dazugekommen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 444,3. In diesen Tagen wird einem klar, was für ein Glück es ist, vielleicht erst mal war, in einem Land zu leben, wo kompetente Hilfe und alle Ressourcen modernster Medizin nur einen Notruf entfernt bereitstehen. Diese Garantie gibt es so nicht mehr. Mit jedem Tag, mit jedem Sprung der täglichen Statistik weniger. Viele, die sonst in größter Not professionell Hilfe leisten können, erleben jetzt, wie es ist, keinen Ausweg mehr zu wissen. Eine Reportage von Eva Schilder.
Der erste Notruf, ein Schlaganfall.
Monitor O2 Endstemi, Covid-19 negativ.
Ihre Schicht hat gerade begonnen, doch die meisten Intensivbetten in Stuttgart sind schon belegt.
Wir sehen schon, dass ein Großteil der Häuser doch Probleme schon wieder oft mit den Intensivbetten hat. Das ist natürlich dann beunruhigend.
Notarzt sein heißt in diesen Tagen vor allem um Betten zittern, Kliniken anbetteln, dabei aber trotzdem den Patienten möglichst schnell gerecht werden. Der Mann ist instabil, leidet möglicherweise noch an einer inneren Blutung. Im Klinikum Stuttgart wartet Dr. Alexander Krohn auf die nächste Corona-Patientin. Abwehren, was geht, ist die Devise.
Wir kommen eigentlich täglich an die Grenzen. Und jetzt war es letzte Woche so, dass wir die letzte Herz-Lungen-Maschine verbaut haben. Und da denkt man schon, puh, was mache ich mit dem nächsten 40-jährigen Familienvater?
Die 28-jährige Covid-Patientin ringt um Luft.
Mit dem Sauerstoff ist besser, oder?
Ja. Oh
mein Gott. Sind Sie geimpft, Frau Kahn?
Eine Impfung habe ich
jetzt. Da ist schon ein erheblicher Lungenbefall zu erwarten. Ich würde mal mit rechnen, dass wir sie auf jeden Fall aufnehmen. Sie ist Gott sei Dank zumindest einmal geimpft. Das hilft einfach.
Jetzt kommt Notarzt Rüdiger Schwager mit dem Schlaganfallpatienten. Der Mann schwebt in Lebensgefahr, muss auf die Intensivstation.
Blut steht nicht weg. Ja. Felix, ja. Ich mache einen Stroke.
Für den Notarzt ist es nur dann anstrengend, weil man weiß, dass man natürlich nicht unbedingt gern gesehen ist, wenn man den nächsten Patienten reindrückt, obwohl sie am Anschlag sind. Aber gut, das ist dann so, das muss gemacht werden.
Der nächste Einsatz und parallel Alarm im Schockraum. Die Ärzte mussten einen Mann reanimieren, jetzt wird er beatmet.
Wieder ein Bett mehr belegt, genau. Jetzt sind wir bei noch einem Bett für den Tag, mal gucken.
Und der nächste Herzinfarkt rollt an. Es ist ein Arbeiten am Limit, das zehrt.
Ich glaube, wir haben alle die Schnauze voll davon. Aber so langsam wird es halt auch schon schwierig, sich wieder zu motivieren, die nächste Welle wieder zu nehmen. Und wieder zu gucken, was man alles noch an Lösungen für die Probleme finden kann. Das geht schon an die Substanz, ja.
Irgendwo Platz schaffen. Wie lange geht das noch? Es droht Triage.
Ich glaube, da hat jeder Angst vor, weil es auch eine ethische Frage ist. Ein Stück weit triagieren wir ja schon auch unterbewusst. Ja? Also wo man sich auch manchmal denkt, oh, war das gut, den jetzt nach Hause zu lassen? Ja, das ist ja schon so eine Vorstufe der Triage. Ja?
Alle Betten belegt und ausfliegen ist im Akutfall keine Option.
Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der braucht jetzt eine Versorgung, dann habe ich eine Stunde Zeit, das irgendwie zu organisieren. Dann kann ich ein Flugzeug irgendwie nach Hamburg besorgen.
Rüdiger Schwager übergibt an den nächsten Notarzt, ohne dass ein Notfall passieren darf. In dieser Nacht im Großraum Stuttgart.
Es ist nicht nur für eine Nachrichtenredaktion schwierig, in so einer Lage rüberzukommen in den politischen Regelbetrieb, ohne zu schleudern. Dieser Alltag geht halt weiter, fast als gäbe es die Krise nicht, die alle beschäftigt. Da muss halt einer erstmal ins Kanzleramt und hoffentlich bald verantwortungsvoll handeln. Die Akademie Leopoldina, Zentrale des Sachverstands, verlangt heute in klaren deutschen Sätzen: Handeln sofort, jetzt. Davor steht aber unter anderem noch ein SPD-Parteitag. Nächste Woche. Vor dem wiederum stand heute die Begegnung des kommenden Kanzlers mit seinen Jusos. Das sind die, die ihn weder als Parteivorsitzenden noch als Kanzlerkandidaten haben wollten. Aber jetzt brauchen beide Seiten die andere, um dort hinzukommen, wohin sie alle wollen. An die Macht. Andreas Künast beobachtet diesen Tanz.
Die Geschichte von Olaf Scholz und den Jusos ist sehr lang und sehr wechselhaft. Sie waren ziemlich erbitterte Feinde, als Olaf Scholz SPD-Chef werden wollte. Sie sind ziemlich beste Freunde, seit Olaf Scholz Kanzler werden will. Die Geschichte von Scholz und den Jusos ist die der GroKo, die er wollte und sie bekriegten. Ein Kampf, nachdem die gemeinsame Lust auf die Ampel fast unwirklich wirkt.
Ganz herzlich den aktuellen Vizekanzler, nicht mehr lange, aber noch, und den zukünftigen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz. Herzlich willkommen, lieber Olaf.
Der liebe Olaf kommt mit einer klaren Vorstellung zum Bundeskongress nach Frankfurt, dass es nie mehr so wird, wie es war.
Na, zunächst mal stelle ich mir vor, dass ihr oft begeistert seid über das Regierungshandeln.
Die Jusos haben allen Grund zum Lachen heute. Sie sind so stark wie noch nie, stark vertreten in der Bundestagsfraktion, stark genug, der Politik der vergangenen Jahre den Kampf anzusagen.
Und wir stehen nicht hilflos vor diesem Zeitgeist, sondern wir stehen hier, weil wir ihn verändern werden. Und wir haben jetzt so viele Machtmittel dafür in der Hand wie nie zuvor.
Die Geschichte von Fastkanzler Scholz und den Jusos ist eine Geschichte wechselnder Macht. Sie beginnt mit noch Kanzler Schmidt und dem Widerstand gegen den NATO-Doppelbeschluss.
Das bedeutet, dass ein sowjetischer Computerfehler... Es hat schon sehr oft in der Zeitung gestanden, dass die USA gesehen haben auf ihren Computern, dass sie angegriffen werden. Und sie haben fast eine halbe Stunde gebraucht, um herauszufinden, dass das nicht stimmt.
Es sind ja irgendwie Fernsehbilder aufgetaucht, wie ich so ausgesehen habe und was ich so gesagt habe. Da habe ich mir gedacht, was denn das für einer, aber egal.
Auch die Jugend von heute nervt die Regierung von morgen. Zu wenig SPD im Koalitionsvertrag, zu wenig Schutz für Arbeitslose.
Wer nicht bereit ist, die Regelsätze anzuheben, der soll auch nicht von der Überwindung von Hartz IV reden.
Zu wenig Schutz für Mieter.
Lieber Olaf, was ist aus dem Mietenmoratorium geworden? Wo ist es hin?
Zu wenig Schutz vor Abschiebung.
Ich habe echt lange überlegt, ob ich das hier irgendwie diplomatisch formulieren kann oder als konstruktive Kritik, aber nee, ich finde das einfach nur scheiße.
Scholz zählt alles auf, was die SPD als Erfolg verbucht. Mindestlohn, Wohnungsbau und bittet die Jusos, ihre Kritik nicht auf die drei Ampelparteien zu richten.
Es soll ja was Gemeinsames gelingen. Und deshalb, glaube ich, macht es schon noch Sinn, dass man sich mehr mit der CDU beschäftigt, mit den Alternativen, die dort formuliert werden, als mit denen wir hier diesen Aufbruch jetzt gemeinsam wagen wollen. Nur ein kleiner Tipp von mir.
Die Geschichte von Olaf Scholz und den Jusos ist sehr lang und sehr wechselhaft. Und man ahnt es irgendwie, sie ist noch nicht zu Ende.
Die Nachrichten fügen sich fugenlos an.
Auch die grüne Jugend hat über den Koalitionsvertrag beraten und ihren Mitgliedern die Zustimmung empfohlen, trotz Vorbehalten, vor allem in der Sozial- und Klimapolitik. Es gebe keine Ampel-Euphorie, so die Nachwuchsorganisation der Grünen. Aber dieser Koalitionsvertrag eröffne ein erstes Fenster für Verbesserungen. In einer Urabstimmung müssen die 125.000 Grünen-Mitglieder bis zum 6. Dezember den Koalitionsvertrag mit einfacher Mehrheit annehmen. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder zeichnet sich auch in der dritten Verhandlungsrunde keine Einigung ab. 5% mehr Geld, monatlich aber mindestens 150 Euro mehr, fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund für die rund 800.000 Angestellten. Das sei überhöht, so die Arbeitgeber, die jetzt aber über Zahlen reden wollen. Ob bis morgen eine Einigung erzielt werden kann, ist offen. Die chinesische Armee hat nahe Taiwan Militärübungen durchgeführt. See- und Luftstreitkräfte hätten ihre Kampfbereitschaft erprobt, erklärte ein chinesischer Armeesprecher. Die Übungen erfolgten auf einen Besuch von US-Abgeordneten in Taiwan, die dem Land ihre Solidarität zugesichert hatten. Taiwan ist eines der größten Konfliktthemen zwischen den USA und China. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Heute vor 60 Jahren wurde das Schlafmittel Contergan vom Markt genommen. Und zum ersten Mal hat sich nun ein Mitglied der Eigentümerfamilie des Herstellers Grünenthal an die Opfer gewendet. Per Video bat Michael Wirz im Namen seiner ganzen Familie um Entschuldigung und richtete persönliche Worte an Betroffene, die in Bad Nauheim über ihre Situation berieten. Von etwa 5000 Contergan-Geschädigten leben noch 2400 mit erheblichen Beeinträchtigungen, mit denen sie auf die Welt gekommen waren, nachdem ihre Mütter in der Schwangerschaft Contergan genommen hatten. Und hier nun die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten 7, 14, 15, 29, 36, 37, Superzahl 3. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text. Das Wetter bringt zum ersten Advent einen Hauch Winter. Regen und Schneeschauer, zum Teil bis ins Flachland, gibt es morgen vor allem im Westen und Süden. Die Sonne kommt nur im Norden durch, sonst überwiegen die Wolken bei -1 bis +5 Grad. So bleibt es zum Wochenbeginn. Dienstag und Mittwoch kommt Schnee auf, der aber in Regen übergeht. Mit schweren Sturmböen ist zu rechnen bei 4 bis 10 Grad. Und alles vom Sport, jetzt gleich im Sportstudio mit Sven Voss.
Wir wünschen Ihnen einen schönen ersten Advent und sehen uns dann am Abend hoffentlich hier. Bis dann.